Zwischenspiel. 26. Mai 2267. Jetanyan war allein auf einem kargen Tafelberg inmitten einer öden Ebene. Hinter ihm stand sein warpfähiges Diplomatenshuttle geparkt und getarnt. Schon bald würde die Sonne untergehen. Ein weiterer verschwendeter Tag würde sich seinem Ende zuneigen, und Jetanyan würde sich für den Abend ins Innere seines kleinen Schiffs zurückziehen, ein aufgewärmtes Essen aus dem Vorrat, den er von Vanguard mitgebracht hatte, zu sich nehmen, zu Bett gehen und sich fragen, wann alles angefangen hatte, schiefzulaufen. Seit seiner Ankunft auf Nimbus 3 waren schon Tage in Schweigen und Einsamkeit vergangen. Der abgelegene Planet hatte wie ein idealer Ort für einen geheimen politischen Gipfel gewirkt. Unbeansprucht und so gut wie unbevölkert war er politisch neutral und hatte wenig Ackerland oder ausbeutbare Ressourcen. Das hier war ein Felsen, für den niemand in den Krieg ziehen würde. Ob ihn das zu einem guten Ort machte, um einen dauerhaften Frieden auszuhandeln, oder zu einem guten Ort, um in Frieden zu sterben, würde sich noch zeigen. Er legte eine Klaue über die andere und beobachtete, wie Hunderte von Rottönen am Horizont aufstiegen. Er klopfte amüsiert auf seinen Chitinschnabel, als ihm einer seiner flüchtigen Gedanken auffiel.
»Hab ich das hier wirklich einen abgelegenen Planeten genannt? Sind nicht alle Planeten abgelegen, wenn man darüber nachdenkt?«
Der Himmel war in 1000 Schattierungen gehüllt und vollkommen leer. Der chelonische Botschafter suchte ihn nach einem Hinweis auf die beiden Kollegen ab, die er eingeladen hatte, ihn hier zu treffen. Das begrenzte Zeitfenster, währenddessen sie sich treffen wollten, hatte vor 2 Tagen begonnen. Jetanyan war zur ersten verabredeten Stunde da gewesen, die anderen nicht, aber das hatte er erwartet. In manchen Augenblicken, wenn der Pessimismus ihn zu überwältigen drohte, befürchtete er, dass sie niemals kommen würden. Nichtsdestotrotz war er weder bestürzt noch abgeschreckt. Er würde so lange warten, wie es notwendig war. Er war entschlossen. Er lauschte dem Wind und dem heiseren Geflüster des Sandes, der über Fels geweht wurde, und sann über die zahllosen Fehler nach, die er in den vergangenen 2 Jahren gemacht hatte, die tödlichen Versehen und die ernüchternden Ausrutscher.
»Ich dachte, dass ich eine neue interstellare Ordnung schmieden könnte«,
schalt er sich.
»Was für eine Arroganz! Was für eine Dreistigkeit!«
Er stellte sich das Gesicht von Anna Sandesio vor, einer klingonischen Spionin, die sich als menschliche Frau getarnt und sich so die Anstellung als sein Senior-Attaché erschlichen hatte. Seine Mitarbeiter hatten die Täuschung recht bald nach ihrer Ankunft auf Vanguard entdeckt, aber Jetanyan hatte sich über die Bestimmungen hinweggesetzt, die verlangten, dass man sie beim Sternflottengeheimdienst und dem Kommandanten der Basis meldete.
»Ich dachte, dass wir ihre Kommunikation abhören und sie dazu benutzen könnten, um herauszufinden, wie viel die Klingonen wirklich wissen.«
In seinem Inneren stieg Scham so tief wie ein Ozean auf.
»Ich habe mit ihrem Leben gespielt. Und darum ist sie gestorben.«
Danach hatte ihn ein Fehlschlag nach dem anderen verfolgt. Politische Fehltritte, wie die Tatsache, dass er es zugelassen hatte, dass das Gespräch mit dem klingonischen Imperium und der Toljanischen Versammlung zu einer Litanei der Drohungen verkommen war. Militärische Fehleinschätzungen, wie sein Versäumnis mehr für ein Abkommen zwischen der Sternflotte und den Siedlern auf Gamma Tauri 4 zu tun, hatten Tausenden das Leben gekostet.
»Das Leitmotiv meines Lebens ist die Selbstüberschätzung«, dachte er.
Das Säbelrasseln bei Myrdonje 5, um den Sternflottenoffizier Ming Xiong aus klingonischer Gefangenschaft zu befreien, hatte die Föderation und das klingonische Imperium nur einen Schritt näher an einen Krieg herangebracht. Xiong zu befreien war absolut notwendig gewesen. Daran hatte Jetanyan keinen Zweifel. Aber als durch Zufall die geheimnisvolle Shedai-Maschinerie auf dieser Welt aktiviert worden war, hatte das zur vorzeitigen Vernichtung des Planeten geführt, und die Klingonen hatten aus dieser Tragödie so viel politischen Profit wie möglich geschlagen.
»Der Krieg scheint unausweichlich«, klagte Jetanyan. »Wird die Geschichte entscheiden, dass ich schuld daran bin, dass meine Fehlurteile den Weg geebnet haben?«
Er neigte seinen Kopf, bis sein Kinn fast die Spitze seines Brustpanzers berührte.
»Du narzisstischer Idiot«,
schimpfte er sich selbst.
»Millionen Leben stehen vor ihrer Zerstörung und du sorgst dich um deinen Ruf? Du fürchtest um dein Vermächtnis, während andere um ihr Leben bangen? Wie engherzig du bist!«
Er sah auf und nahm die majestätische, raue Schönheit des Planeten um sich herum wahr, karg und vollkommen trostlos, wertlos bis auf seine Atmosphäre, repräsentierte diese vernichtete Kugel seine größte Hoffnung darauf, aus seiner Karriere etwas anderes als eine Farce zu machen. Es war seine letzte Chance, der Galaxis etwas von nachhaltigem, greifbarem Wert zu schaffen. Ein Teil von ihm konnte nicht daran glauben, dass sein Plan funktionieren würde. Er schien zu weit hergeholt, zu optimistisch, zu sehr in Idealen wie Frieden, Vertrauen und Hoffnung wurzelnd. Der Rand der Sonne versank hinter dem Horizont. Sterne sprenkelten den Himmel und die roten Streifen färbten sich lila. Mutlos ging Jetanyan zu seinem Schiff und bereitete sich auf einen weiteren Tag im Abgrund der Zeit vor. Als er sich dem offenen Eingang seines zu einem Unterschlupf umfunktionierten Shuttles näherte, hörte er neben dem Geheul des Windes das anschwellende Kreischen von Schubdüsen, unterstrichen vom leiseren Dröhnen verdrängter Luft. Er trat von seinem Shuttle zurück, streckte sich und sah in einen größer werdenden Lichtpunkt. Ein Schiff näherte sich dem Tafelberg. Jetanyan richtete sein ehemals weißgoldenes Gewand und seinen schwarzen Fes und überprüfte, ob dessen weißer Stoff mittig hinter seinem Kopf lag. Dann hielt er seine Kopfbedeckung fest, während er zusah, wie der erste seiner eingeladenen Kollegen ankam. Der kleine Personentransporter verlangsamte sich, während er seinen vertikalen Abstieg vollendete und nur ein paar Meter von Jetanyans Schiff entfernt auf dem Tafelberg aufsetzte. Als er landete, ließen die dröhnenden Schubdüsen den Boden erzittern. Als das Schiff abschaltete, verstummten sie. Seine Bauform war entschieden klingonisch. Jetanyan trat darauf zu, als sich eine Seitenluke öffnete. Lugok, der ehemalige klingonische Botschafter auf Vanguard, tauchte aus dem Schiff auf und schritt auf Jetanyan zu, um ihn zu begrüßen. Lugok ergriff die Klaue des Chelonen mit kräftigem Druck und sagte:
»Jetanyan, Sie listiger alter Petak, ich war nicht sicher, ob Sie hier sein würden.«
»Das Gleiche könnte ich von Ihnen sagen«,
erwiderte Jetanyan und schüttelte die Hand des Klingonen.
»Aber ich bin erfreut zu sehen, dass Sie die Diplomatie nicht ganz aufgegeben haben.«
Lugok ließ Jetanyans Klaue los und grinste.
»Werden Sie mal nicht rührselig, Chelone. Ich bin nur gekommen, um zu sehen, ob Detran von Romulus wirklich auftaucht. Der Mann ist schließlich uralt, selbst schon ein Stück Geschichte. Wer würde ihn nicht treffen wollen?«
Jetanyan verschränkte seine Arme.
»Ungeachtet Ihrer Motive, die Reise zu machen, danke ich Ihnen für Ihr Kommen.«
Er deutete auf sein Shuttle.
»Ich wollte gerade zu Abend essen, wenn Sie...«
»Ich bevorzuge es allein zu speisen«, sagte Lugok.
»Also gut.«
Jetanyan wandte sich um und ging zu seinem Schiff zurück. Bis der Tran von Romulus auftauchte, würde er also weiter warten, aber nun hatte er wenigstens Gesellschaft.